Michel, du beobachtest für Radio Dreieckland den Prozess gegen den Neonazi Florian Stech, der mit seinem Auto in eine Gruppe Antifaschisten gerast war in Riegel und wobei sich ein Antifaschist schwer verletzt hatte. Wir haben schon über die zwei ersten Verhandlungstage im Revisionsprozess gesprochen.
Das ist kein Revisionsprozess.
Wusste ich, dass du mich da jetzt wieder korrigierst. Danke dafür. Auf jeden Fall gab es gestern jetzt die Einbestellung der Polizeizeugen und auch eine Tatortbesichtigung in Riegel. Was haben die Polizeizeugen denn so von sich gegeben, Michael?
Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass der Prozess doch nicht so schnell und wie geplant vonstatten geht. Von den einbestellten Polizeizeugen sind nur drei vernommen worden und drei weitere müssen noch vernommen werden. Also insofern gestaltet sich das ein bisschen länglicher. Das war ja schon am ersten Prozesstag so, dass auch von den sogenannten zentralen Zeugen, welche gar nicht geladen waren, wegen Schwierigkeiten im Pressedienst etc. Aber das sind nur die Umstände jetzt zu diesem Prozess.
Heißt, es könnte auf jeden Fall auch noch länger dauern als 10 Prozesstage?
Ja, das glaube ich nicht. Im Moment wird terminiert der 3. und der 5. 12. und teilweise auch schon der 10. 12., weil einer der Polizeizeugen, der nämlich zusammen mit dem, der gestern ausgesagt hat, in dem Fahrzeug des Staatsschutzes gesessen ist, zwischendurch mal wieder im Urlaub ist und von daher erst am 10. 12. einvernommen werden kann.
Aber was war denn jetzt von den anwesenden Polizeizeugen zu hören?
Es geht ja um verschiedene Polizeizeugen. Das eine ist also praktisch der sogenannte normale Streifendienst und das andere ist der Staatsschutz. Der Staatsschutz war dort eingesetzt. Das ist auch schon das Ergebnis dieser Beweisaufnahme, die ein bisschen anders abgelaufen ist als dieses erste vor der ersten Strafkammer. Sehr viel wurde über Vermerke gemacht, Aktenvermerke, die die Polizeizeugen gemacht haben. Aber gehen wir erstmal chronologisch vor. Also das war der Streifenbeamte dort, der zusammen mit einer Kollegin vor Ort war und der alarmiert gewesen war über einen Funkspruch, zwei eingehende Notfallfunksprüche, dass dort ein Mordversuch stattgefunden hat. Also der so eigentlich geeicht dorthin kam und dann irgendwie von Unfall sprach. Also das heißt, er kam um 19:18 dahin und es bleibt dann unaufgeklärt, wie die Konstellation gewesen ist zwischen diesem uniformierten Polizisten und den Staatsschutzpolizisten. Später sagte der Staatsschutzbeamte, sie hätten Besprechung gemacht und hätten sich dann die Rollen aufgeteilt. Auch die Version, dass es um einen Unfall sich offensichtlich handele.
Es gab aber nichts Erhellendes dazu, warum er angefragt wurde praktisch und da noch Rede war und der später dann...
Das gab es jetzt so nicht. Also das heißt, also da druckste er ziemlich rum und das war so offensichtlich peinlich für die Polizeidirektion Emdingen jetzt ganz einfach. Und da muss es wohl auch in dem Revier oder in der Abteilung, die dort in Emdingen beheimatet ist, ziemlich gekrieselt oder geknirscht haben, dass man da zu gemeinsamen Sprachregelungen gekommen ist. Er verwies dann immer wieder darauf, dass er in Kommunikation mit seinem Dienststellenleiter gewesen ist, der in der Wache gewesen ist, der den Oberstaatsanwalt versucht hat zu bekommen. Der Oberstaatsanwalt, also es geht sich um ein Zeitfenster auf der einen Seite von 19:18 bis 19:36. 18 war der Notruf, um 36 hat er schon den Alkoholtest an Stech vorgenommen. Ob der Promille hat, hat er nicht gehabt. So, also in diesem Zeitraum bewegt sich das, wo das jetzt alles, was wir jetzt gerade die Absprache vor Ort und so weiter stattgefunden hat. Um 20:26 kam dann die Beschlagnahmeanordnung des dann erreichten Staatsanwaltes, der gesagt hat, das Auto wird beschlagnahmt und der Führerschein von Stech wird eingehalten. Und die haben dann auch noch relativ lange, bis die Autos abtransportiert sind, mit den Nazis dann gesprochen und so. Das ist also zum Setting nochmal, wie das an dem Abend gelaufen ist, nochmal ganz interessant, weil da noch eine ganz lange Phase gewesen ist, wo die Nazis die Gelegenheit hatten, im Prinzip ihre Version des Geschehens nochmal an die vier Beamten ranzukriegen.
Das waren jetzt die Streifenpolizisten vor Ort, waren aber auch die Staatsschutzbeamten.
Richtig.
Was haben
da war jetzt einer geäußert? Nur da, der zweite war noch, wird erst vernommen, dass der Herr Schneider, der wird erst im Dezember vernommen werden. Der da war der Herr Hochstein und das war jetzt dann doch, also erstens, es lief erstmal anders, das habe ich ja schon gesagt, als in diesem ersten Verfahren vor der ersten Strafkammer läuft es jetzt ein bisschen anders. Es wurde dem Polizeizeugen, der in den 50ern ist, unwahrscheinlich viel vorgehalten aus seinen Vernehmungen, die er mit Stech gemacht. gemacht hat, aus der Vernehmung, die er mit den Nazis gemacht hat und so weiter. Also es wurde ihm sehr viel vorgenommen und es wurde auch schon relativ schnell deutlich, dass eigentlich seine Erinnerung durchaus ambivalent ist, nämlich geprägt von dem offensichtlich von dem Studium seiner eigenen Aktenvermerke, erinnerte sich mehr darüber. Was ja gar nicht so verwunderlich ist, der Mann ist über 50 Jahre alt, Zeitgefühl ist ein anderes, also Weihnachten fragt man sich immer gleich, ach, war das nicht gestern? Und von daher ist das so erstmal gar nicht verwunderlich.
Heißt, dann kam da wahrscheinlich wieder so Äußerungen, wenn ich das damals so geschrieben habe, dann wird das so gewesen sein.
Ja, das kam auch, wobei das Problem bei diesen Vernehmungen jetzt einfach ganz anderer Natur ist. Also der Witz ist ganz einfach, wir hatten ja in dem letzten Verfahren vor der ersten Strafkammer zum ersten Mal überraschend, weil es nicht in den Aktenvermerken aufgetaucht gewesen war, festgestellt, dass auf einmal die Staatsschutzbeamten sagten, Herr Stech sei sehr erregt gewesen und sehr nervös und ja, in Panik gewesen. Also sie haben ihn ja getroffen, nochmal zur Erinnerung, Stech ist mit Vollgas durch, ist dann weitergefahren, ungefähr 1,5 Kilometer, dann hat er verlangsamt, hat dann die Staatsschutzbeamten, die kamen zurück, die hatten ja vorher schon mal kontrolliert. Er hatte sie ja schon bemerkt gehabt, bevor er überhaupt auf diesem Park- und Reitplatz gewesen ist und hatte dann auch schon seine Nazi-Kumpels davon informiert, dass der Staatsschutz offensichtlich das Fest, die Party und so weiter beobachten wird. Sie hatten Stech natürlich nicht auf dem Parkplatz entdeckt und sind dann weitergefahren und dann kamen sie Schulter an Schulter, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Auto an Auto auf dieser Straße nach Hecklingen, haben sich begegnet und haben dann über das Fenster ausgetauscht. Jetzt sagt der Polizist Herr Hochstein, ja, er hätte nicht so viel mitbekommen, weil der auf der anderen Seite sein Kollege gesessen ist. Die Staatsschutzabteilung in Emding besteht aus zwei Beamten, also aus Herrn Hochstein und Herrn Schneider. Und der hätte das Gespräch mit dem Stech halt geführt. Aber trotz alledem will er bemerkt haben, dass er irgendwie nervös sei. Ist dann so ein bisschen konfrontiert worden mit dem polizeilichen Notruf, wo der Zeuge Haldiri ja geführt hatte und wo dann Stech ganz ruhig gesagt hat, ja, alles okay, Paletti und so weiter. Also all diese Versionen, die da so auftauchen, sind schon höchst fragwürdig.
Heißt, Stech kann da auch Nervosität vorgespielt haben?
Das sowieso. Das ist nämlich ganz bemerkenswert. Also die ganzen Zeugen vernahmen, die ja teilweise relativ nah dran gewesen sind, immer die Nazi-Zeugen. Man muss jetzt dazu wissen, der Clou ist, Hochstein ist eigentlich derjenige, der für Links zuständig ist und Islamismus. Und der andere ist eigentlich für rechts. Die ganze Vernehmung hat aber also Hochstein.
Es gibt solche, die für rechts zuständig sind. Ja. Einige wenige
gibt es ja. Also Schwerpunkt nennt sich das dann. Und der Herr Hochstein hat also praktisch, obwohl er für links zuständig ist, die ganzen Rechten jetzt vernommen. Hat auch die Einvernahme mit der Schneiders gemacht, also wo der Stech mit der Schneiders am 12. Oktober gekommen ist. Also all das ist von ihm vorgenommen worden. Ermittlungsführung war der Kripo, Abteilungsleiter, glaube ich, Wölfle, der heute zur Sprache kommt. Das Interessante jetzt in diesen ganzen Vorgängen ist, dieses Nervosität und sowas taucht in keinem dieser Vermerke auf. Also es gibt Aktenvermerke vom unmittelbar entweder Abend oder Tag da drauf. Es gibt dazu nichts einfach da drin, dass Stech nervös gewesen ist. Das ist also der erste Widerspruch, der aufgetaucht ist. Und wenn man dann so die Aussagen hört oder die Aussagen, die Protokolle, die Vermerke, die dort eingeführt werden ins Verfahren, dann stellt man immer wieder fest, dass es eine hohe Identität zwischen den Aussagen der Nazis und seiner Erinnerungswiedergabe gibt. Also das ist jetzt nicht groß angesprochen worden in diesem Verfahren jetzt bis jetzt. Aber was mir jetzt als Zuhörendem bewusst wurde, weil das erste Mal jetzt diese ganzen Protokolle, Einvernahmen von dem Gericht selbst ihm vorgehalten werden, ist die hohe Identität der Beschreibung zwischen der Version der Nazis. Also der Mang zum Beispiel sagt, der ist über das Auto gelaufen, hätte er gehört. So oder der Adler oder sonst was, die ja mit Stech zur Zeit, während er durch die Gruppe durchgefahren ist, ja das Handy hatten und das auch lautgestellt hatten. Ja. Und die ja bis zur Begegnung mit dem Staatsschutzauto 1,2 Kilometer weiter auch diese ganze Kommunikation weiter gehabt haben. Also die von am Beginn an in diesem Prozess via Handy eingebunden gewesen sind. Also diese Versionen tauchen immer wieder auf. Ein Beispiel, um nochmal zu sagen, in der Vernehmung mit dem KSB-Nazi Mang wird ausdrücklich so etwas gesagt, dass dann Mang sagt, ja, wie Sie mir gesagt haben, ja, bestätige ich das und das. Das heißt, es gibt ein sehr beinahe symbiotisches zu bezeichnendes Verhältnis zwischen diesen eher väterlich agierenden oder sich in die Denke der Nazis rein bewegenden Staatsschutzbeamten Herrn Hochstein und den Nazis selbst, die dann da vor Ort agiert haben. Das Letzte, was ich vielleicht noch sagen wollte, weil die Zeit jetzt, der Prozess geht in einer Viertelstunde weiter, war der Kriminaltechniker. Es ist das Erstaunliche, dieses Kuddelmuddel vor Ort, diese Nichtentscheidung, ist das jetzt ein Unfall, ist das ein Tötungsversuch gewesen, sei es ein Mord, sei es ein Dings, was ja offensichtlich durch die ferne Staatsanwaltschaft, durch die Beschlagnahmeordnung um 20.26 Uhr erst passiert ist und am nächsten Tag erst auch die Richtung geändert hat hin in Richtung Tötungsversuch, hat dazu geführt, dass faktisch vor Ort an diesem Abend nichts aufgenommen worden ist. Es sind keine Spuren aufgenommen worden. Es sind nur, also auch die Staatsschutzbeamten, und das haben ja schon die Antifas gesagt, es sei sehr skandalös geworden, von ihnen seien nur die Personalien eingesammelt worden. Die Kollegin Kaltenbach ist zu den Nazis geschickt worden, die dann kamen, weil sie informiert waren durch das andauernde Telefongespräch, aber auch von Specht gebeten wurden. Und diese ganzen Geschichten sind eigentlich im Prinzip bemerkenswert. Der Kriminaltechniker, der dann einvernommen wurde, wurde erst am nächsten Tag unter Anleitung von Herrn Hochstein, also diesem Staatsschutzbeamten, dann in die Polizeigarage geführt, hat sich dann ganz kurz das Auto angeguckt, hat dann vor Ort an dem sogenannten Tatort versucht, dann Beweise gegen links zu sichern, also der berühmte Splint und die irgendwelche Gummiabriebe oder sonst was auf der Straße, die nicht identisch sind mit Spuren am Auto, etc., all das irrelevant, ist dann in die Uniklinik mit Hochstein, ohne Hochstein gefahren und hat dann den im Koma liegenden Alexander noch fotografiert in Bezug auf die Wunden. Heute werden wir jetzt den Klinikarzt hören zu den Verletzungen. Aber das ist auch nochmal ein interessanter Vorgang. Die Ermittlungsrichtung selbst an diesem unmittelbar danach liegenden Tag war eine gegen links. Und das Ganze kulminiert, und das war der Eklat denn in dieser Zeugenvernehmung Hochstein auch nochmal, dass dann es auf einmal von dem Gericht eingeführt wurden, die polizeilichen Auskunftssysteme. Und da gibt es einen Vermerk vom 5.1.12, also ein Vierteljahr nach dem ganzen Vorfall, wo dann der Beamte Hochstein, was er dann nach mehreren Nachdenken und Ermunterungen zugegeben hat, eingetragen hat, praktisch alle beteiligten Antifaschisten, auch wenn sie gar nicht beteiligt gewesen sind, weil sie 150 Meter weg gewesen sind, hat er sie dann alle eingetragen als in die Datei Straftäter links, wegen der Vorfälle an diesem Parkplatz und der Fahrt von Stecht durch die Gruppe. Selbst also Personen, die nie auffällig vorher gewesen sind, wie eine gewisse Nadine, die da zufällig, nicht zufällig, aber mit dem Auto zurückgefahren ist, nicht bei der Aktion dabei gewesen ist, all diese sind also praktisch von ihm dann rein. Clou dann zum Abschluss, um das nochmal zu rechtfertigen von seiner Seite, war dann, dass er gesagt hat, ja, und im Übrigen ist der Verletzte ja selbst wieder polizeilich auffällig geworden in Pforzheim, worauf dann der Nebenkläger sagte, Sie meinen also den Freispruch, den er bekommen hat da drinnen, und das führen Sie immer noch im polizeilichen Auskunftssystem, Angela von Maniak hat es gesagt, mit Verlaub doch sehr tendenziös.
Freispruch, da soll man sich ja nicht so haben. Es gab halt, die Beweise waren scheinbar nicht gut genug.
Also ja, Sie müssen nochmal, das ist sehr wichtig, weil wenn man politisch aktiv ist, wenn man in Kontakt mit Polizei kommt, es kommt sehr leicht zu diesen Einträgen, dieses polizeiliche Auskunftssystem, selbst wenn nur Zeugen oder sonst was da sind. Und die Einträge werden dort, wenn ich der Regelfall weiß, 5 Jahre gespeichert und können immer erneuert werden, wenn da nochmal ein polizeilicher Kontakt da drin ist, und dürfen eigentlich erst dann richtig oder müssen dann korrigiert werden, wenn ein Ermittlungsverfahren negativ ausgegangen ist, sei es durch eine Einstellung, sei es durch einen Freispruch etc. Das heißt, der Freispruch hätte auch, zumindest wenn er das jetzt einführt in diesen Verfahren 2013, hätte er zumindest dann löschen müssen an den Punkten und nicht reinbringen müssen. Also man muss sich ja den Vorgang vorstellen, da macht jemand er zitiert sich selbst in seinen polizeilichen Vermerken, die er selbst zitiert er sich jetzt selbst als Beweisfunktion für irgendetwas. Und das ist schon eine sehr krude Angelegenheit und sagt doch auch schon etwas aus über bestimmte Wahrnehmungsformen, ich sag's mal voll höflich, Wahrnehmungsformen und Strukturierung polizeilicher Arbeit durch bestimmte Wahrnehmungsformen.
Der Nazi Florian Stecht rast also in eine Gruppe Antifaschisten rein und die Polizei Baden-Württemberg hat erstmal damit zu tun, die berüchtigte Gewalttäter-Links-Datei zu füllen.
Ja, wir wissen, wir haben irgendwann mal eine Recherche gemacht, es waren glaube ich 10.000 bis 16.000 sind in dieser Datei allein aus Baden-Württemberg gespeichert. Das nur nebenher bemerkt. Also immer wenn irgendwelche polizeilichen Kontrollen bei Demonstrationen grundrechtlich geschützten sind, dann taucht das möglicherweise auch auf.
Ja, wer dieses Ganze nachhören will, kann nachhören auf der Webseite von Radio Dreieckland unter www.rdl.de und unser Kollege Michel wird jetzt wieder in das Landgericht eilen. Heute werden, soweit ich weiß, die Nazi-Zeugen dann auch befragt.
Erst am Nachmittag. 14 Uhr. Jetzt am Vormittag kommen nochmal weitere Polizeibeamte und die Sachverständigen, also zumindest der Sachverständige aus der Klinik.
Und dann werden wir morgen und übermorgen auch wieder spätestens davon berichten. Dir vielen Dank.
Danke.